einen wunderschönen guten Montag wünsche ich euch. Ihr hört es ja am Montag. Der alte Mann ist mal wieder im Urlaub. Buschi, das hast du dir schwer verdient. Genieß die Zeit mit Theo. Genieß Griechenland. Da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir natürlich einen Ersatz aus Griechenland. Wahrscheinlich habe ich das schon in die Beschreibung geschrieben, wer das ist, ne? Deswegen ist es jetzt wahrscheinlich gar keine Überraschung. Trotzdem, jetzt kommt erst kurz Jan Köppen und dann mein Gast. Bist du eigentlich schon bereit, deinen ultimativen Strandkörper zu enthüllen?
Naja, es ist ja so, wir planen ja das erste Mal in diesem Jahr FKK-Urlaub und da müssen die Glocken ja...
Wo? Ja, du hast das eh mal halb zu einem FKK-Urlaub
könntest
gemacht.
Könntest du dir vorstellen, FKK zu machen?
Ich bin ja durch Manscaped überragend getrimmt, insofern...
Ja, aber
was
würdest
spricht
du?
Denn eigentlich dein...
Nein, ich möchte auch dieses Baby-Popo-Gefühl an den Glocken haben, aber... FKK ist nicht meins.
Ich glaube auch nicht, dass ich das brauche. Nee. Vor allem, das zieht ja auch fast immer nur alte, schrubbelige Leute an, ne? Also
meinst du, ich soll es doch machen?
Nee.
Geht's schon wieder in die Richtung?
Nein, also anders als
geht's schon wieder in die Richtung?
Ist doch auch egal, auf jeden Fall. Die haben den Lawnmower 5.0 bei Manscaped nochmal überarbeitet. Der eignet sich jetzt auch für spritzige Poolpartys und Strandbesuche. Also nimm das Ding einfach mit nach Wurwuru und rasier dich nackt am Strand.
Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Nur weil ich einmal die Brötchen gezeigt habe.
Einmal, schön wäre es, es wäre einmal gewesen.
Aber das war ja nur ob eures schlechten Verhaltens. Aber pass auf, wir reden ja nicht über die Brötchen, wir reden ja über die, wie sagst du immer, Kronjuwelen.
Die Balls. Die Balls.
Hast du auch das T-Shirt bekommen von Manscaped?
Ja, natürlich.
Ziehst du das, also weiß ich nicht.
Ach so, das weiß ich noch gar nicht.
Weißt du, was da drauf steht?
Was steht da drauf?
Da sind die Balls aber auch benannt. Vielen Dank übrigens für die Trimmer und für
wir
das
haben
Shirt.
Noch mal neue Lawnmower bekommen. Ne? Also euch würde ich empfehlen, wenn ihr noch nicht dabei seid, das Performance Package 5.0 Ultra, da kriegt er alles. Da kriegt er den Lawnmower, er kriegt den Weed Whacker und wirklich ohne Scheiß auch der Nasen- und Ohrenhaartrimmer. Wird das eigentlich schlimmer im Alter? Es nervt mich richtig mit den Nasen.
Aber so schlimm auch nicht. Also ich habe jetzt keinen Urwald in der Nase oder in den Ohren. Okay.
Aber du machst die auch mit dem Weed Whacker?
Ja, natürlich.
Das mache ich auch. Das Ding ist mega. Ich wüsste, ohne Witz, für den Lawnmower will ich gar keinen Ersatz finden, weil er mega ist. Für den Weed Whacker, ich wüsste nicht, was ich ohne den machen würde. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. 20% Rabatt gibt's und kostenlosen Versand.
Für unsere Code. Hörerinnen und Hörer mit dem Code Lauschangriff20. Lauschangriff20.
Leute, 10 Millionen Männer weltweit sind schon dabei. Also manscaped.com, da seid ihr auch gut aufgehoben.
Alle Infos in den Shownotes.
So, es ist nämlich Mladen Petric. Mladen, ich freue mich sehr, dass du am Start bist.
Dankeschön, freue mich auch.
Hast du was schon mal gemacht? So ein, also generell Podcast warst du wahrscheinlich schon mal irgendwo, oder?
Nee, ganz ehrlich, ja doch einmal in der Schweiz, aber das ist jetzt tatsächlich erst mein zweites Mal.
Du redest dann aber auch, wenn du in der Schweiz bist, redest du auch richtig schweizerisch. Ne? Ich sehe ab und an so deine Ausschnitte auf Insta, das ist richtig krass, das ist eine andere Sprache, ne?
Das ist tatsächlich eine andere Sprache, das ist lustig, weil viele Leute, die denken immer, es ist dieselbe Sprache, also überall im Ausland, wenn ich den Leuten sage, ich lebe in der Schweiz, Deutsch, ja. Mhm. Nee, es ist eine eigene Sprache, wie, was, und am Ende des Tages ist es so, ihr Deutschen versteht uns Schweizer ja ziemlich schwer. Und wir
Moment, sagst du wirklich, jetzt zählst du dich als Schweizer? Also ist ja jetzt nur nicht deine originale Nationalität. Ja, das werden viele noch wissen, als du für Kroatien die Dinger reingenagelt hast.
Ja, aber ich bin auch Schweizer. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich habe den Schweizer Pass und ich fühle mich auch als Schweizer. Also nicht nur als Schweizer, aber ich habe das schon auch. Die Schweiz ist in meinem Herzen ist mein Zuhause.
Und das ist für dich auch schon so gleichwertig? Kroatien und Schweiz, bist du beides oder bist du kroatischer Schweizer oder Schweizer Kroate oder ist das 50-50?
Kommt drauf an, in Kroatien bin ich der Schweizer.
Okay.
Das war immer so, wenn ich in der Nationalmannschaft war, dann hieß es immer, oh, guck, der Schweizer kommt. Und umgekehrt ist es auch so, wenn ich in der Schweiz bin, dann heißt es oft der Kroate. Mhm. Aber gut, das ist nun mal so.
Ja. Laden, die meisten, weil ich ja oft von der Premier League so erzähle, die wissen das schon. Da, also du hast Blue heißen sie nur noch, ne?
Blue Sport.
Genau, also du bist Experte im Schweizer Fernsehen, vor allem für die Champions League, hast du auch ein ziemlich geiles Format. Wer das mal gucken will, so deine 1-1-Besuche mit, ja, schon so echt großen Stars aus der Fußballwelt, mit denen du dann kleine Challenges machst und Interviews. Du bist, ich weiß nicht, so alle 3 Wochen im Schnitt wahrscheinlich hier bei der Premier League. Was machst du sonst so? Ich finde das ja immer spannend. Was macht eigentlich so ein Fußballer nach der Karriere? Du hast bis vor, das weiß ich gar nicht mehr, so 5-6 Jahren gespielt noch oder ist noch länger her in Griechenland? Wann hast du aufgehört?
Mittlerweile sind es 7 Jahre.
7 schon, okay. Ja, okay, genau. Du bist schon ein bisschen raus. Bist du mal in ein Loch gefallen nach der Karriere oder war das für dich eigentlich, ging nahtlos weiter irgendwie mit TV-Jobs oder was hast du direkt danach gemacht?
Nee, also in ein Loch gefallen nicht. Ich habe zum Glück eigentlich alles immer schön durchgeplant gehabt und mir war auch bewusst, dass am Ende der Karriere, dass es dann nicht ganz einfach wird, aber ich habe das irgendwie wirklich von Anfang an immer gesagt und das auch eingeplant, dass ich erstmal ein Jahr komplett Auszeit mache und die Familie genieße. Das habe ich dann auch gemacht und das war wirklich eine unfassbar schöne Zeit. Dann allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht.
Oh, sag an.
Und zwar hat mir das Jahr so gut gefallen, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich mach noch mal eins.
Genau. Okay, Doppelsabbat.
Genau, und das war ein Fehler, weil dann habe ich gemerkt, nach, was war es, 1-2 Monaten habe ich gemerkt, oh, mir wird langweilig.
Ja.
Weißt du, so einfach jeden Tag ein bisschen Tennis spielen gehen mit den Kumpels, Kaffee trinken und so. Macht Spaß eine Zeit lang, aber irgendwann hast du es gesehen und irgendwann brauchte ich dann auch wieder eine Herausforderung und dann kam der Fernsehjob genau zur richtigen Zeit.
Ja. Er ging los im Schweizer Fernsehen und Sky kam dann so, genau 2019 haben wir angefangen. Du kamst ja klar, wir haben ja direkt eine der ersten Premier League-Sendungen zusammen
gemacht. Genau.
Stimmt. Du warst in der Startaufstellung sozusagen drin. Ich fand
schon immer Stammspieler.
Genau. Wir müssen alle den Adler mit durchziehen und wir sind sozusagen das Stammpersonal und alle anderen rotieren mal so rein. Genau. Das ist quasi der Deal bei uns. Laden, du hast ja echt viele Länder so bereist in deiner Karriere. Also keine Sorge, Leute, wir reden übrigens auch noch nachher über das aktuelle Sportgeschehen, aber ich finde das immer zum Einstieg ganz cool. Ich stelle mir das so unglaublich unterschiedlich vor. Du warst beim HSV, du warst bei Dortmund, du warst in England 1,5 Jahre, sowas, wenn ich richtig bin, gespielt. Griechenland hast du mir manchmal schon ein bisschen was von erzählt. Wie unterschiedlich ist denn das? Was ist so, gibt es so eine Station, die dir besonders hängen geblieben ist? Wie schaust du so auf das zurück, was du so alles erlebt hast? Du hast in den 15 Jahren Karriere so viele Ligen gespielt, so viele Nationalitäten kennengelernt. Was bleibt da bei dir so hängen? Was hat dich besonders geprägt?
Du, eigentlich ganz, ganz vieles. Es ist lustig, dass du jetzt von den Ländern sprichst. Ich habe gerade letztens mit meiner Tochter so eine Karte angeschaut, wo du die Länder freirubbeln kannst, die du schon besucht hast. Also wir haben ihr eine gekauft und dann hat sie mich mal gefragt, wo ich denn schon überall war und ich hätte wirklich einen großen Teil der Karte hätte ich freigerubbelt, weil es waren
also halb Europa hast du allein gespielt?
65 Länder, die ich schon gesehen habe.
Krass. Also aber auch dann Reisen logischerweise.
Genau, auch dir, Reisen, ne? Aber vieles wird tatsächlich mit dem Fußball.
Ja.
Und das ist schon auch ein Punkt, der dir sehr vieles gibt, neben dem Sport, auch die ganzen Länder, die du dann siehst. Und für mich waren so Stationen natürlich wie das erste Jahr in Deutschland, Dortmund war sehr speziell für mich. Dann vor allem aber auch die Zeit in Hamburg beim HSV, das war so die emotional wahrscheinlich intensivste Zeit, die ich erlebt habe.
Ja.
Und auch das erste Jahr in England fand ich auch ganz cool. Mal was ganz anderes. Und am Ende war es dann noch Griechenland. Vom Fußball ein bisschen anders, vom Niveau ein bisschen anders. Aber da war natürlich die Lebensqualität unfassbar.
Ja. Du hast mir mal erzählt, in Griechenland, da muss man sich schon darauf einstellen, dass da auch, sage ich mal, zum Beispiel so Schiedsrichterthemen manchmal ganz anders sind, als wir das jetzt vielleicht aus der Premier League und der Bundesliga kennen. So, wie krass ist dieser, das ist ja gerade ein großes Thema mit Saudi-Arabien, ne? Wenn es so langsam in den Winter der Karriere schon reingeht oder Spätherbst, ne? Du warst ja auch schon, wie alt warst du, als du nach Griechenland gegangen bist? Da warst du?
33.
Da bist du als Stürmer, ich sag mal als Torwart oder Innenverteidiger vielleicht noch was anderes, als Stürmer bist, weißt du ja schon, es ist jetzt nicht mehr ewig. Wie anders ist das da so? Was kannst du uns aus Griechenland erzählen? Das ist eine Liga, man weiß, wer Panathinaikos ist, wer AEK ist, wer Olympiakos ist, aber die sieht man so zweimal im Jahr in der Champions League, wenn sie gegen ein deutsches Team spielen. Sonst hat man ja nicht so eine Vorstellung, wie krass ist denn dieser Bruch, wenn du von Fulham, West Ham, zwei großen deutschen Vereinen kommst. Auf was musst du dich da so einstellen, wenn da eine griechische Liga angesagt ist?
Der Bruch ist schon ziemlich krass. Also die Top-Mannschaften, die du jetzt aufgezählt hast, die sind auch top, die sind auch von der ganzen Infrastruktur und allem drumherum wirklich nicht weit weg von dem, was in Europa top ist. Mhm. Was ich ganz ehrlich zugeben muss, ist die Stimmung da in den Stadien, speziell wenn du ein Derby spielst, die ist besser als in Deutschland oder in England.
Das kann ich mir vorstellen, okay. Die drehen völlig durch, ne? Die, ich meine, die zünden auch Büros in Basketballhallen und solche Späße machen die. Und im Fußballstadion ist es einfach lauter oder sind die einfach fanatischer oder was ist das so anders, was auf dem Spielfeld ankommt?
Beides. Also kommt alles hinzu. Sie sind lauter, sie sind fanatischer, sie sind. Es ist halt auch so, ich habe letztens auch im Fernsehen in der Schweiz gesagt, in Griechenland, in einem Fußballstadion, es sind ja vor allem auch keine Gästefans erlaubt. Das geht gar nicht, weil da gibt es immer Ausschreitungen.
Das gibt es inzwischen, in Italien ist das ja auch inzwischen fast so, es gibt gar keine Gästefans, keine Gästeblöcke mehr in Griechenland. Boah, krass, okay, das war mir gar nicht bewusst.
Genau.
Ich dachte nur bei vielleicht so Risikospielen, aber ja. Gibt es gar nicht.
Gar nicht. Okay. Und okay. Gut, vielleicht bei den kleinen Mannschaften, aber jetzt wenn du bei Panathinaikos im Stadion, bei Olympiakos, bei AEK oder auch bei PAOK Thessaloniki, da hast du keine Gästefans im Stadion.
Okay, nur Heimfans, ja.
Genau. Wo waren wir?
Wie das so anders? Ich meine, da ist ja, glaube ich, auch jeder Spieler anders so, ne? Aber was kriegst du davon mit auf dem Rasen? Also war das jetzt eher so, ich laufe hier rein und du denkst dir, Alter, was reißen die schon wieder die Hütte ab? Oder merkst du das auch, wenn du eine Kiste machst, dass das nochmal lauter ist als woanders?
Es ist tatsächlich fanatischer. Es ist, ich habe angefangen mit der Schweiz, was ich da letztens im Studio gesagt habe. Da ging es auch um die Fans in Griechenland. Du hast halt tatsächlich auch in den Stadien deutlich weniger Kinder und deutlich weniger Frauen im Stadion.
Ja, okay.
Es sind viel mehr, also wirklich so gestandene Männer. Also du kannst dir, eigentlich kann man sich das so vorstellen wie im Film 300.
Ja.
Weißt du, so wirklich.
Sparta.
Genau.
Lauter alle Spartiaten.
Da und so richtig tiefe Stimmen und dann kommt das Gebrülle raus und du stehst auf dem Platz und hörst deinen Mitspieler, der einen Meter neben dir steht, hörst du einfach nicht.
Ja.
Es ist unfassbar, also wirklich. Und du hast dann zum Teil auch auswärts. Du hast echt das Gefühl, dass das Stadion, das bricht zusammen. Mhm.
Hast du auswärts manchmal Schiss gehabt, wenn da so gar niemand ist? Dann wart ihr ja gefühlt die 30 Leute, die zum Staff und der Mannschaft gehören, alleine. Da war ja niemand außer euch, auf den man seine Wut hätte entladen können.
Nee, Angst tatsächlich nicht. Wir hatten eigentlich auch wirklich nur eine Situation, kann ich mir erinnern. Da hatten wir ein Derby gegen Olympiakos Piräus auswärts, haben da 3-0 gewonnen. Mhm. Und das war mein erstes Derby auswärts und dann kam 10 Minuten vor Ende kam der Kapitän zu mir und sagt, sieh zu, dass du kurz vor Ende des Spiels nahe beim Ausgang stehst. Und ich gucke ihn an und denke, okay, aber spinnst du jetzt? Dann laufen die anderen ja auf der anderen Seite durch und machen ein Tor. Ich dachte da auch noch, da war Nelson Valdez noch bei Olympiakos, dachte mir schön nach dem Spiel noch Trikot tauschen.
Mit dem quatsche ich noch. Okay. Genau.
Auf jeden Fall pfeift der Schiedsrichter ab. Ich drehe mich um und sehe auf einmal, wie wirklich komplett unsere ganze Mannschaft, die ganze Bank sprinten alle in die Umkleidekabine und die Fans stürmen auf den Platz und alles möglich. Also ich bin dann auch losgerannt in die Umkleidekabine und
krass.
Ja,
aber da hast du ja keine Angst gehabt.
Nee, das war so der einzige Moment, wo ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte. Aber gut, schlussendlich. Ist alles gut gegangen.
Aber doof gefragt, was machen die denn? Also wollen die nur mal so, hier ist unser Revier und wir sind sauer oder versuchen die dann wirklich an euch ranzukommen in die Kabine oder?
Keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, was die da genau dann machen würden. Ich glaube, es war gut, dass wir da alle in die Umkleidekabine gerannt sind. Aber es ist jetzt nicht nur da so, es ist wirklich bei vielen Mannschaften ist das so. Die sind total fanatisch. Deswegen ist die Stimmung auch wirklich überragend. Mhm. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, also wenn du vorm Derby, da sind zum Teil auch jetzt bei uns beim Trainingsgelände sind die Fans von Panathinaikos, die kommen dann einfach dahin. Trainingsgelände ist wie in England komplett abgesperrt, kommen keine Fans rein. Aber da, die kommen dann irgendwie mit 300 Leuten, laufen einfach durch, du trainierst und die kommen auf den Platz. Das Training wird unterbrochen.
Nein!
Die stehen dann um die Mannschaft herum, 300 Leute und der Anführer, der Chef da.
Der Capo?
Genau, der stellt sich dann in die Mitte und spricht zur Mannschaft und zum Trainer und du stehst da, hörst zu und Das,
das ist so undenkbar aus deutscher Sicht, oder? Aber ist das, passiert das in Momenten vor einem wichtigen Spiel oder wenn ihr scheiße gespielt habt oder wenn ihr gut gespielt habt, wann kommen die?
Das passiert vor wichtigen Spielen, also vor sehr wichtigen Spielen, dann ist es positiv, dann ist es wirklich eine Motivation und das, was ich jetzt auch erwähnt habe, dann ist es wirklich, die versuchen dich noch mehr zu motivieren, versuchen dir ein bisschen klar zu machen, was das für eine Bedeutung hat, das Spiel, oder vor allem aber auch, was das für eine Bedeutung hat, für diesen Verein zu spielen, weil für die ist das halt wirklich das Ein und Alles. Und dann gibt es natürlich auch Situationen mal, wenn du schlecht spielst, dann gehst du lieber mal ein paar Tage nicht in die Stadt.
Krass, ey. Hat dir das, fandst du das geil? Hat sich eher belastet? Wie hast du das so insgesamt? Man schläft sich ja unruhiger, es pusht einen mehr. Ist ja irgendwie extremer, stelle ich es mir einfach vor, in alle Richtungen.
Es ist extremer, ja, aber es ist am Ende des Tages, also ich fand den Fanatismus fand ich richtig geil, weil es war wirklich, also die Stimmung da ist echt überragend. Ja. Wenn du mal die Zeit hast, dann musst du dir echt mal so ein Spiel anschauen, ein Derby.
Ich muss dich eh mal besuchen kommen. Ja. Das ist zum Glück, die Einladung steht ja hoffentlich noch. Oder nach der Beleidigung heute, nein, das war ja keine Beleidigung. Laden hat heute verraten, dass er 1 Million im Jahr bei Sky verdient.
Genau.
Jetzt müssen wir vielleicht kurz erzählen, wer das nicht. Im Laden ist es so krass. Wir haben über Mo Salah geredet und habe ich gesagt, ey, man hört ja jetzt 150 Millionen im Jahr soll der Typ kriegen. Vor ein paar Wochen hieß es noch für 2 Jahre, wenn er hingeht, 150 Millionen. Jetzt ist wohl 150 Millionen im Jahr. Und dann meintest du, ja, weil ich meinte dann irgendwie, also dein Jahresgehalt bei Sky. Und dann meintest du, ja, mein Jahresgehalt in 150
nicht
Jahren.
Nicht mal in 150 Jahren, genau.
Was ja immer noch 1 Million. Es ist so krank, was das für Summen sind. Ja.
Unfassbar.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange war es in Griechenland? Waren noch so 2 Saisons oder wie lange?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Du hast dich ja entschieden, dort zu bleiben. Also das Leben scheint ja da geil zu sein. Hast du schon mal angerissen. Was ist anders am Leben? Wir haben schon ab und an mal drüber geredet. Mhm. Was ist anders am Leben in Griechenland als zum Beispiel, also hier hören ja vor allem Leute aus Deutschland zu.
In erster Linie natürlich das Klima.
Ja, ja, es ist immer warm.
Klima, genau, es ist immer warm. Die Lebensqualität, es ist alles viel lockerer. Das Essen ist überragend. Es ist wirklich, also nur schon, wenn du morgens aufstehst und 10 Monate vom Jahr scheint die Sonne, dann stehst du mit einem ganz anderen Gemüt auf. Das ist so ein bisschen das, was uns dann auch dazu bewegt hat, da zu bleiben.
Ich kann, ich weiß ja von dir, Tokio wäre was dich interessieren würde, ne? Kannst du dir dann auch, ich stelle mir das irgendwann schwer vor, wenn du dich jetzt so viele Jahre an das griechische Klima und alles gewöhnt hast, mal doof gefragt, könntest du nach Deutschland zurückziehen, wenn jetzt hier jemand, was weiß ich, dich als Sportdirektor, Berater haben wollen würde? Oder würdest du da sagen, boah, bleib mir weg hier mit den langen Wintern und Herbst und so?
Nein, ich glaube, wenn alles passt, dann kann ich mir das schon auch vorstellen. Es ist ja nicht so, dass, ich meine, ich habe lange genug in der Schweiz und in Deutschland verbracht.
Da wird es auch kalt im Winter in der Schweiz,
genau,
ne?
Genau, von daher, das passt schon, geht schon.
Und wie ist der Plan mit Tokio? Jetzt muss ich dich leider hier on air fragen, wir haben länger nicht mehr drüber, ist das konkret? Ich finde, Tokio Plan? Ist so ein,
das ist kein Plan.
Idee, ja eher so, die Idee dorthin zu gehen, ist das noch real?
Nein, also es war ja keine Idee, wirklich dahin zu gehen. Das war ja eher, ich war ja mal da im Urlaub und das hat mir, also nicht nur mir, der kompletten Familie so gut gefallen. Wir haben wirklich am ersten Tag, haben wir das alles ein bisschen gesehen und haben uns komplett in die Stadt verliebt, waren dann 10 Tage da und haben gesagt, also wir könnten eigentlich auch direkt da bleiben und da leben.
Krass, ey.
Ja, weil es ist echt, also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich finde, die Stadt ist wirklich unfassbar. Ist immer überall was los. Du hast viele Möglichkeiten da, aber auch die Menschen da. Das war vor allem das, was uns so begeistert hat, wie freundlich zuvorkommend die sind. Und man muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja hier in Europa sowieso immer das Gefühl, wir sind am weitesten von allen und wissen alles besser. Aber ganz ehrlich, wenn du in Japan bist, dann siehst du oder dann wird dir mal bewusst, wie weit zurück wir eigentlich noch sind.
Ey, also zum Beispiel die Züge von denen hätte ich gerne.
Zum Beispiel, ja, das ist eins, ja.
Was ist es sonst noch so? Internet sind sie bestimmt auch viel besser als die Deutschen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wo ist dir sonst noch so aufgefallen?
Ich glaube, allgemein technisch. Die Technik da ist unfassbar. Also nur ein kleines Beispiel, auch wir waren da in einem Aufzug, irgendwie 60 Stockwerke. Die Tür geht zu ein paar Sekunden, wirklich ein paar Sekunden später geht die Tür auf.
Und du bist oben.
Du bist oben, du hast nicht mal gemerkt, dass du losgefahren bist. Krass. Also ich habe gedacht, oh scheiße, da hat wahrscheinlich noch jemand den Knopf gedrückt, dass die Tür wieder auf ist.
Du bist wieder noch im Erdgeschoss.
Genau, weil du merkst nichts, kein Rucken, kein gar nichts und auf einmal geht die Tür auf und du bist ganz oben. Also auch solche Sachen, wirklich unglaublich.
Ja, krass faszinierend. Du hast es über den HSV gesagt, oder? Die emotionalste Zeit deiner Kinder. Genau. Warum ist das so?
Warum? Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich 4 Jahre da verbracht habe.
Längste Station dann auch deiner Karriere? Ich habe jetzt nicht alle Zahlen.
Nee, die längste war bei meinem ersten Verein in der Schweiz, bei Grasshopper Zürich.
Grasshoppers.
Da waren es 5 Jahre.
Ja. Okay.
Genau. Aber beim HSV, da hat sich irgendwie über die Jahre wirklich eine Beziehung aufgebaut, eine Verbindung zwischen mir, der Stadt, den Fans vor allem aber auch.
Mhm.
Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich da echt bei meinem Abschied beim HSV eigentlich mehr Tränen gelassen habe, als ich dann komplett aufgehört habe mit dem Fußball.
Ja, krass, okay, echt. Ja. Weil du da vielleicht auch so ein bisschen, da warst du am Ende einer Reise, aber es kam noch was. Und wie fühlt sich das Ende dieser kompletten Reise an? Ich stelle mir so ein Karriereende schon hart vor. Ich meine, für normal arbeitende Leute kommt das mit 63, 67 oder so. Und bei euch ist irgendwann mal so ein Cut im Leben in den 30ern, als man ja noch echt jung ist, was so das ganze Leben angeht.
Genau, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Deswegen ist es wichtig, dass du wirklich diese Sachen gut einplanst und dass dir das auch bewusst ist schon vorher, weil viele, die leben dann einfach vor sich hin, genießen die Karriere und dann irgendwann ist die Karriere vorbei und dann stehen sie da und oh, was mache ich jetzt? Und natürlich ist es auch viel einfacher. Bei mir war es jetzt so, dass ich das Glück hatte, auch selber zu entscheiden. Schwierig ist es oder deutlich schwieriger ist es dann natürlich, wenn du gerne weitermachen möchtest, keinen Verein mehr findest oder dich vielleicht sogar verletzt und deswegen die Karriere beendet wird. Das ist dann was ganz anderes. Aber jetzt bei mir, ich habe schon eigentlich ein Jahr, bevor ich dann aufgehört habe, Gedanken gehabt, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Habe mich dann überreden lassen vom Verein.
Ah, okay. Ja. Aber bei dir ging es schon langsam Richtung Ende, hast du gespürt. Genau. Ja. Ist das im Kopf? Ist das
Im
in
Kopf.
Den Beinen?
Nee, im Kopf. War nur im Kopf. Bein war alles super. Ich war topfit. Habe auch in meinem letzten Jahr noch 80% von allen Spielen gemacht. Mhm. Und es war wirklich, also ich hätte locker noch weiterspielen können, aber es war der Kopf. Ich habe dann, wie gesagt, mich überreden lassen. Habe noch ein Jahr drangehängt und habe aber dann nach 2 Monaten schon gemerkt, es war ein Fehler.
Mhm. Ja. Ach krass, bei dir 2 Monate höre ich jetzt schon zweimal. Ja. Das zweite Sabbatjahr nach 2 Monaten, ist das immer so dein Moment, wo du merkst, oh nee, da war jetzt…
Ja, es sieht so aus. Ja.
Was hast du denn nach 2 Monaten Sky Premier League gedacht? Ich habe auch gedacht, scheiße, das war ein Fehler.
Habe ich gedacht, nicht schon wieder mit dem Typen.
Danke, genau das wollte ich hören. Nein, beim HSV war da die, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wann bis wann warst du beim HSV?
2008 bis 2012. Oder?
Ah ja, okay. Warum ging es da eigentlich zu Ende?
Warum? Da gab es auch verschiedene Gründe. Ich glaube, einer der Hauptgründe war, das war das letzte Jahr. Michael Oenning wurde Trainer beim HSV. Und das war mein letztes Jahr.
Also war der 23 letzte Trainer beim HSV.
Ja,
müsste
so ungefähr
hinkommen.
Ja. Genau. Ich hatte ja in den 4 Jahren beim HSV hatte ich, glaube ich, 9 Trainer.
Es ist so absurd. Ja.
Genau. Nee, und er war da Trainer und stand eine Vertragsverlängerung an und wir haben dann tatsächlich auch verhandelt und ich wollte eigentlich da bleiben, habe mir schon auch Gedanken gemacht, soll ich noch länger da bleiben oder nicht, weil es doch im letzten Jahr auch immer schwieriger wurde beim HSV, weil eigentlich dazumals hat das schon alles angefangen mit dem Abstieg vom HSV.
Du hast ja noch die Europa League-Zeiten, ne?
Genau,
ganz geilen Zeiten. Und eigentlich stimmt, das war so der Kipppunkt, ne? Ja. So 2015 waren sie ja dann schon im Tabellenkeller angekommen, so, ne? Das war nicht mehr lang nach deiner Zeit.
Also wir waren ja 2008, 2009 waren die 2 Europa League-Jahre mit den beiden Halbfinals.
Mhm.
Und danach fing es dann an, so ein bisschen abwärts zu gehen. Aber das letzte Jahr war dann schon ziemlich heftig. Und wie gesagt, ich hatte da ein Vertragsangebot. Und Oenning war Trainer und wollte mich dann da zum Kapitän machen.
Ach krass,
genau.
Okay.
Ja. Da waren wir im Trainingslager und dann kam er irgendwann zu mir und hat mich gefragt, ob ich das machen würde, ob ich das möchte. Und ich habe ihm damals gesagt, du, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gesucht habe, aber auf jeden Fall, also wäre mir eine Ehre da von so einem Verein Kapitän zu sein. Und wenn er das möchte, dann mache ich das. Mhm. Und dann, ja, bevor die Vorbereitung vorbei war, kommt dann irgendwann der damalige Sportdirektor zu mir, Frank Arnesen. Mhm. Und sagt mir, schau, wenn du Kapitän sein möchtest in dieser Mannschaft, dann musst du den Vertrag verlängern. Sonst kannst du nicht Kapitän sein. So, und das war der Moment.
Okay.
Genau, und das war der Moment, wo ich ihm dann gesagt habe, weißt du was, wenn du mir so kommst, dann wird das nichts.
Aber was war denn das für ein, was ist das für eine Logik? So von wegen, wir gehen nicht mit einem Kapitän ins letzte Vertragsjahr. Oder ich verstehe den, keine Ahnung, ich denke an, was weiß ich, Declan Rice, der ist jetzt gerade auch als West Ham-Kapitän gewechselt. Gut, der wurde weggekauft, da ist nicht der Vertrag ausgelaufen, aber es wechseln auch Kapitäne.
Klar, also ich glaube, es war eher von ihm so ein Versuch, mich unter Druck zu setzen, dass ich den Vertrag unterschreibe.
Ach so, okay, der wollte unbedingt weitermachen,
genau.
Und hat gesagt, das jubel ich ihm jetzt mal so unter, damit er…
Genau,
okay.
Das war leider bei mir dann die komplett falsche Variante. Und da habe ich ihm gesagt, du, also wie gesagt, wenn es so ist, dann kannst du den Vertrag mitnehmen. Die Kapitänsbinde kannst du auch jemand anderem geben und das war's.
Ja. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, und das wurde dann auch so?
Also, das war dann auch so, ja.
Ja,
dann wurde jemand anders Kapitän und am Ende der Saison bin ich dann gewechselt.
Ey, das ist so ein bisschen, Blan, ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwer für euch auch über einen Ex-Verein zu reden, ne? Weil, und du weißt ja hier, da geht es ja jetzt auch nicht drum, dass du irgendeine Schlagzeile produzierst oder jemanden in die Pfanne haust, aber das klingt ja schon so ein bisschen sinnbildlich, wo man sich fragt, weißt du, ich war im April bei diesem Derby, HSV St. Pauli, und dann sehe ich dieses Stadion und sehe, was da abgeht und was die Leute an diesem Verein finden und dann fragst du dich so, ey, wie zur Hölle könnt ihr zweite Liga spielen? Ja. Inzwischen seit Ewigkeiten. Sind das echt so banal? Was ist da? Sind das so Managementfehler, die damals, das ist ja auch ein Managementfehler, ehrlich gesagt, da hat dich ja der Sportdirektor überhaupt nicht gekannt offensichtlich und deinen Charakter und was du brauchst 100% falsch eingeschätzt.
Genau. Es ist in der Tat, sind viele Sachen damals, ich meine, du sagst, keine Schlagzeilen produzieren, ich sage ja auch nichts Neues. Also es sind ja viele Sachen falsch gelaufen in dem Verein in der Zeit, sonst wären sie ja nicht da, wo sie jetzt sind. Müssen jetzt nicht alles wieder aufrollen, aber es ist tatsächlich so, dass viele Fehler begangen wurden und anstatt dass es besser wurde, hat man sich eigentlich immer tiefer in den Dreck gebracht und irgendwann war es dann so weit, dass der Abstieg kam. Selbst da hast du Stimmen gehört im Verein, die sagten, ja, vielleicht tut es dem Verein mal gut, ein Jahr runterzugehen und dann ist die Uhr weg.
Da war fast
Stadion.
Euphorie, ne? Das war völlig und krank.
Nur schon das, dass man sowas sagt, fand ich auch unfassbar.
Ist denn, jetzt muss ich mal spicken, oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt, weißt du, wie sie dieses Wochenende gespielt haben? Die waren ja bisher echt super, auch cool, jetzt muss ich mal spicken, wie der HSV, stehen die jetzt mit, 2-0 gegen Rostock, genau. Die stehen mit 13 Punkten an der Tabellenspitze, das sieht bisher gut aus, leider gab es ja immer den großen Blues, wobei ich glaube, mit 13 Punkten aus 5 sind sie auch noch nie gestartet, da müssen sie mir jetzt irren, das ist ja ein echter Raketenstart. Glaubst du, dieses Jahr geht's endlich hoch? Jetzt kriegt Tim Walter mal die Zeit. Sie waren jedes Jahr einen Tick näher dran. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Oder wird es den Blues wieder geben?
Ich bin echt schon müde, diese Frage zu beantworten, weil du hast irgendwie wirklich jedes Jahr und ist ja völlig klar, dass du hoffst, dass es endlich klappt, weil der Verein gehört einfach in die erste Bundesliga, wie du gesagt hast, das Stadion, die Stadt und alles. Ich meine, das ist eins der schönsten Stadien überhaupt.
Ja. Auch eins der größten, ne?
Ja.
Ey, die haben einfach 50.000 Leute Zweitligaschnitt. Ja. Das ist so irre, Mann.
Genau. Nee, und deswegen, der Verein, der muss hoch.
Aber ich sehe schon, du bist ja, man traut sich keine Prognose mehr zu, ne?
Ja, man traut sich nicht mehr. Ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr positiv, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Nur schon auch, dass man endlich mal auch einen Trainer ein bisschen länger hat als gefühlt 6 Monate. Das ist sicherlich auch gut. Das wird der Mannschaft, dem Verein auch helfen jetzt, weil die Spieler kennen den Trainer, der Trainer kennt die Spieler. Man muss sich irgendwie nicht wieder an eine neue Spielidee gewöhnen. Von daher, es sieht alles wirklich super aus. Aber ich habe gelernt, dass man da in Hamburg wirklich bis zum Ende am besten mit beiden Füßen auf dem Boden bleibt und abwartet.
Wie hast denn du immer damit gelebt, mit diesem Druck der Traditionsvereine. Es hat sich ja scheinbar eher angezogen, weil bei Dortmund ist immer richtig Stoff drauf, beim HSV ist immer richtig Stoff drauf. Das sind ja mit, also wenn du so mit Erwartungen, aber wie sehr werden sie erfüllt? Gibt es ja in Deutschland ehrlich gesagt kaum härtere Vereine, bei denen du landen kannst. Hast du sowas gesucht oder hast du dir vielleicht auch gar keine Gedanken drüber gemacht? Oder wie hast du das so ausgewählt, wo du hin möchtest?
Ja, gesucht. Also du willst natürlich schon auch, du hast ja gewisse Ansprüche auch als Spieler und ich war immer schon von mir selber auch überzeugt und fand, dass ich eigentlich in einen Top-Verein gehöre und habe deswegen auch den Anspruch gehabt, für Top-Vereine zu spielen. Und natürlich muss man dann auch das Glück haben, dass es dann auch funktioniert. Bei mir war es dann mit Dortmund, hat es endlich geklappt. Ich bin ja relativ spät aus der Schweiz gewechselt, mit 25. Und ja, war für mich eine super Zeit da. Wie gesagt, es braucht manchmal ein bisschen Glück. Dortmund war so, als kleiner Junge fand ich schon immer ganz geil. Deswegen war ich da natürlich überglücklich, als das Interesse kam. Aber du hast, wie gesagt, Ansprüche und deswegen der Druck hat mich eigentlich eher immer beflügelt.
Ist denn, als du dann zum BVB rüber bist, du hast ja diese Zeiten, da kamen sie echt aus dem Tief, es ging dann aber schön wieder bergauf, das ging in die richtige Richtung und du hast ja noch so auch die Anfangs-Klopp-Zeit mitgemacht, die ja dann echt in unglaubliche Höhen irgendwann ging. War das für dich so, shit, hätte ich auch noch gerne miterlebt, guckt man da wehmütig zurück oder wie ist so, du spielst ja jetzt glaube ich auch in der BVB, wie heißt die, Legendenelf? Was ja schon krass ist, ne? Dafür, du warst ja jetzt nicht 12 Jahre da und hast 400 Tore geschossen, wo man sagen will, natürlich ist der da. Aber du musst ja schon irgendwie einen speziellen Fußabdruck da hinterlassen haben.
Ja, ich war ja nur ein Jahr da. Die Anfangszeit mit Klopp, die ich erlebt habe, war ja eigentlich nur die Vorbereitung.
Ja, stimmt, du hast eine Vorbereitung, ne? Und du bist vom ersten
Klopp ja da sogar am ersten Spieltag dann aus dem Mannschaftshotel in Leverkusen bin ich dann am Spieltag ins Auto und nach Hamburg gefahren.
Eigentlich ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil war das eine Spielzeitfrage oder wie kam es zu dem Wechsel? Also war da zu viel Konkurrenz da oder?
Nee, das ist auch so eine Geschichte, die ich tausendmal erzählt habe.
Scheiße, ich hätte in Vorbereitung mal ein Interview mit dir lesen müssen, merke ich gerade.
Nein, ich habe völlig klar, dass du das fragst, nein, aber die Geschichte damals war ein bisschen kompliziert, wie du gesagt hast, das war in der Zeit eine schwierige Phase für den BVB. Es war die Zeit, wo man finanziell auch ziemlich angeschlagen war.
Ach, schon immer noch, okay.
Ja, das war in dem Jahr, waren glaube ich 10, 11 Spieler aus der zweiten Mannschaft, die dann in die erste Mannschaft hoch sind.
Ach, krass, okay.
Und
krass, ich dachte, das wäre schon, weißt du, so ganz der Boden war ja, glaube ich, so 2004 oder so. Ich dachte, das wäre da schon überwunden gewesen, aber dann war das scheinbar da nochmal.
Nee, das war damals immer noch nicht so einfach. Und und dann kam irgendwann kurz vor, was war das, kurz bevor die Saison dann losging, kam das Interesse aus Hamburg.
So Ende Juli, Anfang August dann wahrscheinlich genau, so, ne?
Und Klopp hat ja damals auch bevor er zu Dortmund ist, hat er ja mit Mo Zidane noch beim bei Mainz zusammengearbeitet. Und ja. Mo Zidane war damals beim HSV. Er wollte Zidane zurück, HSV hatte Interesse an mir und ich war damals die einzige Möglichkeit auch für Dortmund noch ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja, ja, okay.
Und so kam es dann dazu, dass ich gewechselt bin.
Auch krass eigentlich, ne, dass damals der HSV Dortmund noch für Geld Spieler abnehmen. Also wenn du überlegst, wo wir da herkommen, ja, ne? Das ist genau. 15 Jahre, das wird jetzt nicht mehr passieren, dass der BVB jemanden verkauft an den HSV, um Geld zu kriegen. So und die Dortmunder Zeit, was ist so da deine Vermutung? War das so dein Umgang mit den Leuten oder lieben die Leute? Hat man da auch so diesen Stürmerbonus, dass man geile Tore schießt oder warum bist du in dieser BVB-Legendenelf doof gefragt?
Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass du als Stürmer natürlich einen kleinen Bonus hast, vorausgesetzt natürlich, du machst auch die Tore, weil sonst…
Ja, sonst bist du der Riesenarsch, genau, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja, niemand mag einen Chancentod, ist das Schlimmste.
Nee, und ich hatte ein super Jahr bei Dortmund, war nach der halben Saison sogar auf Platz 1 der Torschützenliste mit Luca Toni und es lief richtig gut. Es war eigentlich für mich immer so, da hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, vielleicht auch durch meine authentische Art, dass egal wo ich war, es wurden immer die meisten Trikots verkauft von mir.
Ja, warst du so ein richtiger Selling Point?
Tatsächlich.
Gut.
Ja, tatsächlich. Gut. Und ich hatte wirklich überall immer ein super Verhältnis, super Ansehen bei den Fans und sowas dann auch bei Dortmund in dem einen Jahr. Und ja, wie es dann dazu gekommen ist.
Weißt du, ne, da kriegt man ja wahrscheinlich irgendwann einfach einen Anruf, ne? Würdest du da mal mitspielen, ne? Genau. Da erklärt einem ja jetzt keiner groß was. Ist das eigentlich, ich weiß das gar nicht, ob du in so Fußballzahlen drin steckst, ich habe schon vieles dazu gelesen, aber so aus Spielersicht, wenn du sagst, du warst einer, wo du schon weißt, ich hatte immer super Trikotverkäufe, das ist ja auch wichtig für so dein Management, das zu wissen, ja, ne? Da hat man ja ein riesen Argument in Vertragsverhandlungen zum Beispiel. Mhm. Weißt du, ob das stimmt? Bei den Riesentransfers redet man ja gerne drüber. Ja, Ronaldo, ey, den kann jeder kaufen, der holt das eh über Trikotverkäufe wieder rein. Hast du da irgendeine Ahnung von, ob das stimmt? Oder ich meine, so Trikots sind inzwischen schon arschteuer.
Also jeder kaufen kann ihn natürlich nicht, weil du musst erstmal die Kohle
vorstrecken,
genau,
sozusagen.
Genau. Ja. Und aber es ist, denke ich, schon so, dass gut, bei den Summen heutzutage 120 Millionen für einen Transfer und so.
Ja, ist eine andere Welt als ganz anders,
genau,
als vor 15 Jahren. Ne?
Es ist sehr, sehr schwer, aber noch vor ein paar Jahren bin ich mir ziemlich sicher, dass man das Geld, was man da ausgegeben hat durch den Trikotverkauf, gut, nicht nur den Trikotverkauf, es gibt ja noch andere Merchandising-Produkte, aber da holst du das Geld schon wieder rein.
Okay. Ja, da ist halt inzwischen ein bisschen was verrutscht aus bekannten Gründen, weil es viel Geld entweder aus dem Fernsehvertrag oder aus Fernost gibt bei den meisten, so, oder halb Nahost. Und so insgesamt ist es für dich, ich weiß nicht, das was, gibt es einen Schritt, den du bereust irgendwie? Also zum Beispiel dieses, dass du die BVB-Zeit, weiß nicht, wärst du 5 Jahre dort geblieben? Weiß ja keiner was, aber was wäre dann gewesen so? Oder hättest du gesagt, ich meine, du wirkst mir immer so, wenn wir drüber reden, als wärst du mit allem sehr happy, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich nochmal anders entscheiden im Rückblick?
Ich bin schon sehr happy, das mit Dortmund war. Ich wäre ja da geblieben. Also nochmal.
War ein Vereinswunsch.
Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal wählen könnte, dann hätte ich nach dem HSV einen anderen Weg eingeschlagen. Für mich war eigentlich immer das Ziel nach Deutschland, ich habe irgendwie Lust gehabt auf Spanien. Spanische Liga, denke ich, hätte mir auch gelegen.
Fußballisch gelegen.
Genau. Ja. Und das war so, ja, noch etwas, was ich unbedingt sehen wollte. Hatte ein Angebot damals von Sevilla.
Oh, cool. Großer Verein auch, ne?
Sehr groß. Und für mich war es eigentlich schon klar, dass ich nach Sevilla gehe. Und irgendwie kam es dann dazu, Martin Jol wurde Trainer bei Fulham.
Ja.
Martin Jol war mein Trainer im ersten Jahr beim HSV.
Sagen ja viele bis heute, das war eigentlich der Beste, den sie seit Ewigkeiten hatten. Ne? Den hätte man nie weglassen dürfen. So. Habe ich schon ab und an mal so aus dem HSV-Umfeld gehört.
Und dann kann ich mich erinnern, den Sommer war ich im Urlaub mit meiner Frau und Martin Jol hat mich gefühlt 100 Mal am Tag angerufen. Echt, und immer wieder und immer wieder, und hey, du musst unbedingt zu mir kommen, du bist mein Mann, hat mir wirklich alles Mögliche erzählt, und London und Superstadt und komm hierher und ich brauche dich. Und ich hatte wirklich eine super, super Zeit mit ihm beim HSV. Mhm. Und irgendwann wurde meine Frau auch müde und sagt dann zu mir im Urlaub, weißt du was, komm, jetzt gehen wir mal dahin und schauen uns das an. So.
Okay.
Und und dann habe ich das gemacht, bin dahin, habe mir das alles angeschaut. Und es war wirklich an dem Tag auch super Sonnenschein in London. Und bin da zum Trainingsgelände. Und es war echt, also ich bin dahin und habe gedacht, wow.
Ja.
Vor allem auch dann der Fakt, dass halt Martin Jol da war und alles, was er mir erzählt hat, hat er mich dann davon überzeugt. Und dann habe ich den Schritt nach London gemacht. Heute muss ich sagen, war nicht der richtige Schritt.
Hättest du Sevilla genommen, ja, im Rückblick. Ja, so Premier League, aber bist du trotzdem froh, in England gewesen zu sein?
Auf jeden
insgesamt?
Fall. Auf jeden Fall.
Oder?
Die Liga überragend, wirklich. Ja. Also das möchte ich nicht missen. Der Schritt dahin, was die Liga angeht, auch der Verein selber. Der Verein ist Fulham wirklich top überragend. Also organisatorisch bei weitem auch besser, als es damals beim HSV war oder bei Dortmund.
Schon. Krass. Und wir reden ja jetzt nicht von einem englischen Spitzenteam.
Genau. Aber,
ne?
Ja. Aber das ist nicht überall so in England. Also das muss man auch sagen. Fulham ist dafür bekannt, dass sie wirklich top organisiert sind. Und deswegen siehst du auch immer wieder Top-Spieler, also Top-Stars, die zu Fulham wechseln, obwohl das ja nicht einer der Top-6-Mannschaften ist, aber die bieten einem halt wirklich vieles und da war ich schon ziemlich überrascht.
Schürrle ist ja zum Beispiel auch dahin gegangen, ne? Ich glaube, der hätte auch was Namhaftigeres gefunden, so vom Gefühl her, ohne dass ich das weiß. Was ist denn schiefgelaufen? War es mit Joel dann doch nicht so gut oder war das Wetter so scheiße oder was?
Ja, es war dann mit Joel nicht mehr so gut. Es hat alles super angefangen. Ich kann mich erinnern, ich habe da in der Vorbereitung 5 Spiele, 7 Dinger reingehauen. Mitspieler damals Damien Duff, der bei Chelsea war.
Der erste dicke Transfer von Chelsea damals, ne?
Genau, ja. Steve Sidwell, der auch bei Chelsea war, die kam zu mir nach der Vorbereitung und sagen, hey Junge, wenn du so weitermachst, dann bist du in einem Jahr bei Chelsea oder bei Manchester United. So, und es war wirklich, es ging los. Unfassbar guter Start. Erstes Heimspiel zu Hause gegen Norwich City. 4-2 gewonnen. Ich mache 2 Buden, einen Assist. Und dann in der Woche nach dem ersten Spiel komme ich zum Training und dann sehe ich, steht Dimitar Berbatov da. Und ich habe gedacht, kommt Martin Jol besuchen, weil die kennen sich ja auch noch aus Tottenham-Zeiten.
Ja.
Gehe in die Umkleidekabine, ziehe mich um, gehe auf den Platz. 10 Minuten später kommt Berbatov auf dem Platz, umgezogen. Und ich gucke so, hä?
Nein.
Was macht der denn hier?
Das haben die dir nicht gesagt, dass der... Nein.
Und dann ist der zu Fulham gewechselt. Als ich ihn da beim ersten Training auf dem Platz gesehen habe, habe ich noch gedacht, oh, das könnte ein geiles Sturmduo werden.
Aha.
Berbatov, Petric, geil.
Ja.
So, und dann, dann fing es an, dann saß ich auf einmal auf der Bank und bin dann irgendwann nach ein paar Spielen, bin ich dann zum Trainer, zu Martin Jol, habe ihn gefragt, was das soll, weil wie gesagt, habe mich ja in dem Sommerurlaub...
Er hat dich ja fast gezwungen.
Genau.
Ja.
Auf jeden Fall sagte mir dann, Petric und Berbatov zusammen, das geht nicht, ihr seid so ähnliche Spieler. Und das war's dann. Und dann habe ich eine gute Zeit auf der Bank verbracht bei Fulham und das war so ein bisschen der...
Boah, Nackenschlag. Alter, das ist schon hart, Mann. Aber was ist denn seine... Boah, krass. Hast du mit ihm da nochmal drüber geredet? Ich meine, was ist dann die Idee? Warum will der dich unbedingt... Ich weiß nicht, ist da eine Tür bei Berbatov aufgegangen, die er vorher nicht gesehen hat?
Wahrscheinlich, ja.
Hat er,
ja, okay, also er hat, ziemlich sicher ist da eine Tür erst im Nachhinein aufgegangen.
Ja, okay.
Und er meinte dazumals noch, als ich mit ihm gesprochen habe, das war nicht seine Idee, der Verein wollte ihn unbedingt und so. Aber mir war schon bei dem Gespräch, habe ich gemerkt, okay, komm, das bringt nichts.
Oh, so, spannend. Jetzt habe ich nochmal was Neues über Martin Jol gelernt, weil wie gesagt, da gibt es ja immer zwei Seiten, aber es gab, ich glaube, der ist ja auch nicht wirklich im Guten damals vom HSV gegangen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ne? Aber so, deswegen, das ist dann immer interessant, so eine Gegenseite nochmal zu hören. Und da muss ich dich jetzt aber auch mal fragen, also entweder ich habe einen von euch sehr falsch im Kopf, aber du bist doch nicht so wahnsinnig ähnlich wie Dimitar Berbatov.
Fand ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt auch gerade gesagt, ich habe relativ schnell gemerkt, dass der mir einfach irgendwas sagt, um mich zu beruhigen. Mhm. Und und das war dann leider so ein Jahr bei Fulham. Mir hat es super gut gefallen bei Fulham. Mhm. Alles drumherum wirklich fantastisch. Auch die Stadt und alles. Ich habe auch einen super Draht heute noch zu Fulham. Ich bin auch Trauzeuge vom Kidman.
Das hatten wir mal, ne? Den hast du mal angefunkt, als wir ein Fulham-Spiel gemacht haben. Voll krass. Ja.
Genau. Ja. Alles super, bis auf das, dass ich da leider nicht mehr so viel gespielt habe.
Ich finde das halt so krass mal zu hören, ne? Was, ich sag mal, die Medienwelt, die ich gut verstehe, ist ja auch manchmal, ich sage immer den Leuten, ich finde es auch unfassbar, ich bin so glücklich, was ich alles machen darf, aber Leute, das sind 2, 3 Leute, die den Daumen heben oder senken. Mhm. Das ist in meinem Job so und ich glaube, das ist als Fußballspieler noch viel härter, ne? Ja. Eigentlich ist es der Trainer und im ganz Extremfall hast du vielleicht mal irgendeinen Präsidenten, der sagt, doch, ist mir scheißegal, den lässt du jetzt spielen. Aber das sind ja meistens so Vereine, wo es dann eh in die Brüche geht. Ne? Eigentlich ist es der Trainer. Der muss dich mögen und machen lassen.
Genau. Oder du musst dann wirklich so gut performen im Training, dass er nicht mehr an dir vorbeischauen kann. Aber
ist das nicht eine Mehr, so dieses... Ja. Also wenn ein Trainer, ich meine, der stellt nie gegen die Leistung auf, das glaube ich auch nicht, aber... Wenn du so eine Hypothek hast, kannst du dich echt an einem vorbeispielen, der...
In solchen Situationen dann nicht mehr. Oft ist es schon so, dass du hast halt die Möglichkeit wirklich, wenn der Trainer dich nicht spielen lässt, dass du dich übers Training, über deine Leistung dann aufdrängst. Aber in so einer Situation, wenn du dann jemanden da vorne hast, oder auch egal auf welcher Position, der halt so einen Namen hat, der von einem großen Verein, wie es damals halt bei Berbatov war, ja, dann muss der halt spielen. Und gut, der hat natürlich auch seine Qualitäten. Das kann man ihm nicht absprechen. Ist ein Top-Spieler. Aber es ist dann wirklich eigentlich unmöglich, irgendwas da dagegen zu machen.
Ist der nicht ein Jahr später zu der war doch dann bei Manchester United kurz später. Oder kam der dort her?
Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Der kam von Manchester United, weil der da, ich glaube, der hatte auch mal so ein 30 Tore fast oder so, ne? Der hatte dann natürlich auch schon einen krassen Leumund wahrscheinlich in der Premier League. Was ist das dann so, ist man dann auch auf so einen Berbatov angefressen? Oder nimmt man es dem nicht übel?
Nee, gar nicht. Ich meine, der hat ja nichts dafür. Also.
Naja, der hätte ja auch schlecht spielen können. Dann.
Ja, gut, das hat er auch, aber.
Hat er wirklich?
Das hat er auch.
Lief nicht gut. Aber er durfte trotzdem weiter.
Genau. Also er hat nicht die komplette Saison schlecht gespielt, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt jedes Wochenende performt hat und alles war super. Aber ja.
Ich habe es jetzt auch nicht mehr, aber wenn der 25 Tore bei Fulham gemacht hätte, das wüsste ich auch noch. Ne? Ich weiß nur, es gab eine richtig krasse Man United-Saison von ihm, aber das war ja auch nicht Ewigkeiten. Ne? Der hatte, glaube ich, in Leverkusen 1, 2 sehr geile Jahre und bei Man United 1, aber den Rest habe ich jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf. Dortmund-Laden. Hast du Freitagabend gesehen gegen Heidenheim? 2-0, 2-2?
Habe ich nicht gesehen.
Ich habe, ist vielleicht auch besser so. Ich habe es komplett geguckt und ich habe mich ehrlich gesagt schon wieder schwarz geärgert. Mhm. Ich weiß es nicht, Mladen, sie waren so nah dran jetzt. Es hätte noch diesen einen verdammten Sieg gegen Mainz gebraucht. Ja. Wie ist denn das beim BVB? Glaubst du, die kriegen, ich weiß, das ist auch immer gegen die Bayern, es ist noch viel schwerer als vor 10 Jahren. Mhm. Das sehe ich schon definitiv so. Aber jetzt letztes Jahr war die Tür mal wieder auf. Dann gibt es immer die schöne Mentalitätsdebatte. Oder sagst du vielleicht, jetzt finde ich, gibt es auch welche, die sagen, ja ey Leute, die haben Bellingham verloren von einem Jahr Haaland, Sancho vor, glaube ich, 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt ist doch klar, dass das nicht jedes Jahr funktioniert. Wie siehst du das beim BVB? Scheitern die daran, dass sie dann doch die besten Spieler immer abgeben müssen? Scheitern die an der Mentalität? Woran scheitern die? Das ist, also zumindest scheitern im Sinne von, sie werden halt nicht Meister. Ja.
Das ist echt eine schwierige Frage, die ich dir ehrlich gesagt so auch nicht beantworten kann. Ich kann dir nicht sagen, woran das es liegt. Letztes Jahr war es ja tatsächlich so, oder letzte Saison, ich meine, so eine Möglichkeit, die kriegst du nicht so schnell wieder. Da hat Bayern wirklich mal über eine komplette Saison geschwächelt, immer wieder Punkte liegen lassen und das wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen. Das weiß auch jeder, das braucht man jetzt nicht irgendwie schönreden.
Ja.
Das wäre die Möglichkeit gewesen, endlich mal wieder die Schale zu holen. Und und trotzdem hat es dann wieder nicht geklappt. Woran das liegt, ist echt schwer zu sagen. Also ist für mich unerklärlich. Einfacher wird es nicht. Da hast du absolut recht, weil die Bayern werden wieder stärker performen. Es kommen andere Mannschaften auch wieder. Und wie du auch gesagt hast, vor allem auch der Fakt, dass du Top-Spieler, Leistungsträger immer wieder abgibst, kommt auch dazu.
Findest du, sie haben den Kader trotzdem gut gebaut? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Bin ich aber bei den Bayern ehrlich gesagt auch. Ich finde es bei beiden unfassbar dünn in der Innenverteidigung. Die Leute sind super, aber da gibt es ja schon nicht mal eine Nummer 4, wo du jetzt sagst. Ne? Eigentlich Bayern und Dortmund gehen mit 3 sehr geilen, aber auch nur 3 Innenverteidigungen in die Saison. Ich glaube, die haben auch keinen wirklichen Ersatz für Emre Can zum Beispiel. Mhm. Auch wie bei den Bayern auf der 6 ist das irgendwie. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich finde den Spieler mega. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie Füllkrug dann holen, weil da habe ich jetzt das Loch nicht gesehen. Ich finde Haller, okay, am Freitag, das war leider echt Grütze, aber ich bin komplett von dem überzeugt. Ich finde den mega. Moukoko, das war, glaube ich, auch nicht so billig, den zu verlängern. Ich sehe den auch immer noch auf der 9. Ich weiß nicht, ob der jetzt auf einmal außen spielen soll oder was das sein soll. Verstehst du das so ganz, dass die jetzt auf einmal noch dann ausgerechnet Füllkrug holen und nicht irgendwie vielleicht noch einen Außen, einen Sechser, einen Innenverteidiger?
Das war für mich auch ein bisschen überraschend, weil ich eigentlich auch, wie du jetzt auch gesagt hast, Haller richtig gut finde. Mhm. Hat jetzt natürlich letzte Saison das Pech gehabt mit der
Krankheitsgeschichte. Ja, ganz schlimm, ja. Genau, aber sich ja zum Glück mega zurückgemeldet.
Genau. Moukoko, ja, auch so ein Fall, wo man sich fragt, ja, aber in der Entwicklung jetzt stehen geblieben oder ja, es geht
wann
nicht
brennt er denn richtig
genau,
los?
Genau. Ne? Wie du sagst, verlängert und jetzt ist er doch nicht irgendwie, spielt nicht, kriegt nicht die Zeit. Und ich habe eigentlich, bin ich auch davon ausgegangen, dass man sich eher im Mittelfeld oder in der Defensive nochmal verstärkt.
Mhm. Diese Marco Reus-Debatte ist in Deutschland, glaube ich, auch gern geführt. Mhm. Ist der jetzt mega und eine Dortmunder, also ist eine Dortmunder Legende, das ist gar nicht die Diskussion, aber taucht der zu oft ab in den großen Spielen. Wie gefährlich ist denn das aus deiner Sicht, dass der jetzt erstmal schon sehr viel auf der Bank sitzt zum Saisonstart? Ist das noch total okay oder du hast viele solche Umkleiden erlebt? Mhm. Was macht denn das, wenn so eine Legende dann irgendwann jetzt zumindest mal nur noch als Joker bereitsteht? Gegen Heinheim kam er gar nicht rein.
Ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das war auch Thema bei der Vertragsverlängerung. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, ich war da nicht dabei, aber ich glaube, so ein bisschen was rausgehört zu haben, dass man ihm das so auch mitgeteilt hat. Ich glaube auch, dass er nicht mehr ganz das verdient, was er in den Jahren zuvor verdient hat. Er weiß, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Man hat aber nochmal verlängert, wie du sagst, weil er halt eine Legende ist und weil er immer noch seine Qualitäten hat und so eine junge Mannschaft auch in der Umkleidekabine weiterführen kann und den jungen Spielern helfen kann. Also natürlich, wenn er jetzt komplett auf der Bank versauert, dann wird er irgendwann auch nicht mehr glücklich sein. Aber ich denke, er geht schon auch davon aus, dass er jetzt nicht mehr absoluter Stammspieler ist.
Ja, aber da wird es auch noch ein paar Spiele geben, wo sie ihn, glaube ich, gut gebrauchen können.
Auf jeden Fall.
Ne? So haben wir ja gerade drüber geredet. So dick ist das Mittelfeld ja jetzt auch nicht an jeder Stelle besetzt. Generell, Mann, du hast gesagt, andere Teams kommen auch gut. Man denkt natürlich als allererstes an Leverkusen. Die spielen ja jetzt gegen die Bayern dann. Da bin ich wieder gespannt, ob das dann auch mal funktioniert, die Bayern auch mal zu schlagen aus Leverkusener Sicht. Das haben sie, so wie ich mich erinnere, eigentlich nie geschafft, wenn es mal so richtig auf Augenhöhe schien. Auf Leipzig kommt man natürlich noch. Sind das für dich auch so die werden unter den Top 4 oder hast du noch irgendwen, den ich jetzt vielleicht vergesse? Union ist auch schon wieder raketenmäßig gestartet. Ich weiß nicht, wie die das machen. Jetzt holen die noch Bonucci. Ja. Das ist so krass, oder, was die tun?
Ja, also Leverkusen, Leipzig auf jeden Fall. Und dann Union, so ein bisschen das Brighton aus Deutschland.
Ja,
genau. Nein, es ist echt unfassbar, wie die das machen. Ich muss echt sagen, also Urs Fischer macht da einen unfassbaren Job. Ich kenne ihn ja noch aus der Schweiz, haben da noch ab und zu mal gegeneinander gespielt. Und ja, überragender Typ. Das, was er da aufgestellt hat, ist schon echt bemerkenswert. Man hat immer so das Gefühl, okay, das war's jetzt. Jetzt geht es dann langsam wieder runter, aber irgendwie legt er immer eine Schippe mehr und mehr drauf. Also echt, ja.
Jetzt spielen die einfach Champions League im Olympiastadion. Bei ihm, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, das geht jetzt ganz fix und dann kommt irgendwer und kauft den da weg. Bist du auch überrascht? Ich weiß nicht, ist der, du kennst ihn ja vielleicht auch ein bisschen, ist der nicht der Typ dafür, aber der ist jetzt schon, der ist wirklich lange, also der muss ja den Gedanken vielleicht auch irgendwann mal haben, wenn ich jetzt gehe, bin ich ja die absolute Raketenlegende, oder ist der so nicht, dass er dann sagt, jetzt gehe ich wohin, wo ich jedes Jahr fast sicher Champions League spiele?
Genau, du sagst es, das ist nicht er.
Okay.
Das ist nicht er. Ich habe mit ihm mal gequatscht und habe ihn genau das auch gefragt und er hat ja die Möglichkeit gehabt, er hat ja Angebote gehabt, er hätte wechseln können und er sagt, nee, wofür, ihm gefällt das super dort, er hat Spaß mit der Mannschaft, mit dem Verein, hat da was aufgebaut und er sieht für ihn eigentlich keinen Grund, in was zu wechseln. Man weiß nie, wie es in Zukunft ist, aber das war jetzt in dem Moment genau das, was bei ihm im Kopf war. Ich habe auch gesagt, ja, aber jetzt wäre doch eigentlich die Möglichkeit, du gehst als, du hast hier was aufgebaut, und, aber ne, der
will das weiter durchziehen.
Genau.
Wahrscheinlich geht er, wenn sie dann Meister sind. Das ist in 4 Jahren soweit.
Wird auch spannend zu sein jetzt, weißt du, auch mit dieser Doppelbelastung, mit der Champions League und selbst auch mit dem Transfer Bonucci, da bin ich sehr, sehr gespannt.
Sag mal, du klingst aber eher so kritisch in der Stimme.
Ja,
ich glaube bei, der Spanier, sag mal, bin ich jetzt ganz doof, der dann Isco, der ja doch nicht gekommen ist, da hatte man ja so das Gefühl, oh, das war vielleicht auch besser so. Ich glaube jetzt nicht, dass Bonucci vom Typ her ist wie Isco, aber das ist schon, also mal ganz böse gesagt, sorry, ey, vor 5 Jahren hätte jeder gesagt, was hat denn Bonucci in Berlin verloren bei Union und eigentlich jetzt immer noch so gefühlt. Ist das das, was dich so ein bisschen stocken lässt?
Nee, was mich stocken lässt, ist, dass Bonucci absoluter Weltklasse-Verteidiger. Kein Thema, aber auch in die Jahre gekommen. Mhm. Nicht mehr der Schnellste. Mhm. Mhm. Und man hat, habe ich den Eindruck gehabt, auch bei Juventus gesehen, dass dadurch, dass er nicht mehr der Schnellste ist, dass die komplette Abwehr dann halt auch mal 10 Meter weiter hinten steht.
Ja, muss und sie wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Um genau. Und das ist so ein bisschen das, was, wo ich mir Gedanken gemacht habe, als ich gehört habe, dass er zu Union wechselt, dass, ja, dass sich das Spiel von Union dann auch ein bisschen verändert. Ich weiß es nicht.
Gefühlt könnte er halt so ein Spezialist für die Duelle gegen die richtig Spielstarken sein, mhm. oder? Wo sie sagen, ja, die sollen ruhig kommen, wir mhm. stellen ihn da hinten rein, wir machen hinten dicht und der Behrens schädelt uns nach einer Ecke schon wieder das 1-0 genau. rein und dann ist vorbei. So ein Special Agent quasi.
Ja, genau, in solchen Situationen auf jeden Fall, wie gesagt, überragender Mann, aber wenn du halt wirklich ja, mitspielen möchtest und den Gegner dann auch mal ein bisschen unter Druck setzen möchtest, dann denke ich, könnte es schwierig werden mit Bonucci. Mhm.
Wie stehst du zu diesem Verzwergung der Liga-Thema? Wir haben, ich glaube, das haben hier alle durchgehört, die Lauschangriff hören. Ich fand das jetzt nicht so toll, dass der HSV nicht hochgegangen ist am letzten Spieltag mhm. und in letzter Sekunde noch Heidenheim. Inzwischen muss ich sagen, finde ich das schon auch mal, als ich die dann das erste Mal im Heimspiel gesehen habe, auf der Schwäbischen Alb da, so Wolken verhangen, ist ja das höchste Stadion jetzt im deutschen Profifußball mit irgendwie, wie hoch liegt das? Weiß nicht, glaube ich, über 500 Meter oder so. Das war schon dann auch irgendwie cool zu sehen, wenn ich jetzt sehe, dass die ernsthaft in Dortmund ein fucking 2-0 und noch in 2-2 drehen, finde ich das schon wieder geil. Auf der anderen Seite sage ich auch, boah, so ganz viel, wenn es nur noch Darmstadt, Augsburg, Heidenheim und so weiter ist von der Größenkategorie, ich tue mich da schwer damit. Das geht mir schon immer so, dass es mich halt anders mitreißt, wenn 50.000 im Volkspark an die Decke gehen. Wie stehst du da? Ist das eine Bereicherung? Ist es zu viel Bereicherung der Kleinen in der Bundesliga gerade?
Nee, da bin ich absolut bei dir. Wenn du 50.000 Zuschauer im Stadion hast, ein großes Stadion, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Es ist wirklich auch schön, mal in solchen kleineren Stadien. Ich meine, auch in Griechenland habe ich ein Stadion bei Panathinaikos 16.000, 18.000 Zuschauer gespielt, wo die Stimmung top war. Aber trotzdem, ich finde es schön, wenn mal ein Verein den Weg macht in die Bundesliga. Oder auch ein zweiter, aber so Vereine,
nicht fünf.
Ja, so Vereine wie HSV, Kaiserslautern auch mit dem Stadion, gehören für mich einfach schon auch in die Bundesliga.
Ja, gefühlt inzwischen ist es so ein Drittel der zweiten Liga, wo man sagt, ey, was macht ihr eigentlich da unten? Das kann doch nicht wahr sein, ne? Das ist schon ganz schön viel. Gibt es bei dir sonst noch irgendein, wenn du auf die Bundesliga gerade guckst? Gibt es irgendwen, wo du sagst, vielleicht, boah, guckt euch die mal an, die werden ganz oben, oder guckt euch die mal an, das wird aber richtig schwer. Gibt es für dich irgend noch sowas, wo du sagst, das könnte eine außergewöhnliche Saison werden von irgendeinem Verein?
Nee, habe ich jetzt eigentlich keinen im Kopf.
Ja. Dann machen wir noch schnell den Blick in die Premier League natürlich. Wir sind jetzt eh schon, habe ich es dir nicht gesagt, Mann, wir sind schon 55 Minuten oder so. Es ist Wahnsinn. Oder hast du jetzt das Gefühl, wir reden schon zu lange und du willst jetzt endlich. Es ist so krass, ich habe es dir vorhin gesagt, dass die Zeit so unfassbar schnell rumgeht, wenn man sich so reinredet. Premier League, wir hatten heute Arsenal Man United. Mhm. Das war ein richtig geiles Spiel. Das hat auch gezeigt, dass Arsenal sich am Ende dann doch durchdrücken kann in solchen Spielen. Wird es am Ende wieder City? Ist Arsenal gereift durch dieses geile, aber dann ja doch am Ende ziemlich gecrashte letzte Jahr, wo sie dann doch weit weg waren, den Titel wirklich zu gewinnen? Hat sich ja nicht erst am letzten Spieltag entschieden. So, wie, sind das die zwei oder müssen wir vielleicht sogar über Liverpool reden? Wie siehst du da so den Meisterkampf?
Ich denke schon, dass es wieder aufs Gleiche hinausläuft wie letzte Saison, City oder Arsenal. Mhm. Obwohl bei beiden, jetzt bei City zum Beispiel, Anfang der Saison dachte man, oh, Kevin De Bruyne ist nicht lange Zeit weg, der wird ihnen fehlen. Sie haben einige Abgänge gehabt.
Gündogan, Riesenspieler.
Genau, Gündogan, Mahrez.
Ja.
Dann haben sie jetzt sogar Palmer verkauft, der auch auf der.
Das ist, sag mal, mit wie vielen Mann darf Chelsea eigentlich spielen? Dürfen die mit 18 Mann spielen? Oder ich weiß gar nicht, wo die alle hinwollen, ey. Das ist. Ach, ja. Ich verstehe das nicht.
Ja, aber es ist so, dann denkst du dir, ja, aber mit wem will auch City rechts außen spielen? Dann hast du Bernardo Silva und danach.
Ja, genau, jetzt hat er den Doku geholt. Mhm. Ich habe noch keinen Eindruck von dem. Also gut, der hat, glaube ich, auch 50 Mille oder was gekostet, aber der ist halt. Also der ist noch nie aufgetaucht nachhaltig in der Top-Liga. Genau. Ne? Der ist ganz jung.
Und dann denkst du dir, das könnte vielleicht ein bisschen schwer werden für City. Und dann legen sie einen Saisonstart wieder hin. 4 Spiele, 12 Punkte, unfassbar.
Ja.
Arsenal sehe ich auch ganz klar wieder oben mit dabei. Mhm. Aber auch da der Abgang, ähnlich wie bei Gündogan, Abgang von Xhaka.
Ja.
Havertz geholt, ist ein ganz anderer Spielertyp und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Spiel gegen Manchester United heute, da hat man auch gesehen, dass in solchen Situationen, wo der Gegner tief steht und Arsenal irgendwo eine Lücke finden muss, da fehlt dann genau Granit Xhaka, der halt auch mal einen Ball durchsteckt, einen Chip spielt über die Abwehr oder so, weil heute waren sie ziemlich harmlos.
Ja, mussten echt lange um diesen tiefen Block rumspielen. Im Endeffekt war es eine Standards, die es ihnen dann geknackt hat. Sorry, jetzt muss ich noch einmal zurückspringen. Kann Leverkusen mit Xhaka und mit Boniface und Hofmann, können die ernsthaft Meister werden? Oder ist das
zuzutrauen? Ist es ihnen auf jeden Fall.
Ja, aber wirklich, Mladen, ist es ihnen? Mir geht es nämlich genauso. Ich denke mir, Alter, spielt ihr geil. Aber und ich mag auch diese Mixtur. Xhaka, Andrich ist auch so ein, der kann Fußball spielen, aber vor allem kann er auch weghacken. Sowas finde ich richtig geil. Ich finde, sowas braucht es in so einem Team. Da, finde ich, war Leverkusen oft ein bisschen schwach auf der Brust. Jetzt haben sie so einen geilen Mix. Der Trainer hat halt alles gesehen. Der macht sich ja nicht in die Hose, ob er jetzt mal, hart gesagt, ob er nochmal Bundesligameister als Spieler wird. Glaube ich nicht, dass der einen krassen Druck spürt. So nehme ich Xabi Alonso irgendwie wahr. Aber glaubst du wirklich dran? Oder ist das auch so ein, Alter, Leverkusen kriegst du doch am Ende immer nicht hin, egal wie gut aussieht. Das ist ja leider ihre Vereinsgeschichte so bisher.
Ähnliche Situation wie beim HSV.
Ja,
wo du halt
die
wirklich,
reden inzwischen vom Aufstieg und nicht von der
aber wegen der Hoffnung, ob ich dran glaube, dass die aufsteigen. So ist es auch bei Leverkusen. Ich glaube, beide, die haben auf jeden Fall die Möglichkeit. Es kommt halt wirklich darauf an, wie sie halt über die ganze Saison dann performen. Ob sie das, was sie jetzt gezeigt haben in den ersten Spielen, ob sie das über eine ganze Saison durchziehen können oder nicht, ob sie die Konstanz hinkriegen oder nicht. Und bei Leverkusen dann vor allem aber auch, wie es dann ist in den ganz großen Spielen, ob da die Nerven dann auch mitspielen, das wird dann entscheidend sein.
Ich bin mega gespannt, ne? Jetzt nach der Länderspielpause, was sie gegen die Bayern machen. Sorry, also das nochmal der Exkurs. Premier League, genau. Arsenal, Man City haben wir gesagt. Ich habe so das
Man
Gefühl.
United.
Arsenal, Man United hatten. Ich meinte jetzt Arsenal, Man City haben wir oben schon mal abgearbeitet. Ja, Man United, das wird wieder, das Hauen und Stechen um die Champions League ist hart. Der Eindruck, ich meine, es ist jetzt nichts passiert. Die haben 2 zu Hause gewonnen, die haben 2 sehr schwere auswärts gegen Tottenham, Arsenal verloren. Trotzdem, mein Eindruck ist von der Spielanlage heute, mir war das ein bisschen arg konterig, sage ich mal. In Ball fand ich das nicht so geil. Ich weiß nicht, siehst du die trotzdem safe in der Champions League oder wird das richtig hart, unter die Top 4 zu kommen?
Nein, safe nicht, auf keinen Fall, weil dafür ist die Premier League einfach viel zu stark. Ich bin da auch absolut bei dir. Spielerisch ist es einfach zu wenig. Es ist nicht der Fußball, den Ten Hag spielen möchte.
Der ist doch eigentlich eher so Pep und Arteta-Schule,
genau,
ne?
Genau. Auch nicht der Fußball, den er mit seinen Mannschaften davor gespielt hat. Ja. Aber es zeigt vielleicht auch irgendwo, dass sie vielleicht nicht die Spieler dazu haben, um den Fußball zu spielen, den er möchte. Mhm. Er hat sich mit Anthony seinen Wunschtransfer letzte Saison erfüllt.
Kaum was gekostet, zum Glück, der Junge.
Genau, den er von Ajax kannte. Aber
100
auch
Millionen
der,
Euro ungefähr.
Aber auch der überhaupt nicht performt bis jetzt. Ja. Komplett unter den Erwartungen geblieben. Also da muss schon was passieren und heute beim Spiel haben wir ja auch gesehen, jetzt mit der Innenverteidigung.
Das war krass, die haben heute, wer es nicht gesehen hat, am Ende waren es Johnny Evans und Harry Maguire, ja, weil einfach die Top 3 Innenverteidiger, zwei sind verletzt, Varane letzte Woche verletzt raus, Martinez in dem Spiel jetzt leider verletzt raus und Lindelöf ist dann, ich weiß nicht, warum der raus musste, ob der auch was hatte, ich hoffe es mal nicht, aber das wäre keine Champions League Viererkette, glaube ich.
Definitiv nicht. Dann,
ne? Das können wir schon so sagen. Liverpool geht aber wieder in die Champions League, oder?
Ja, Liverpool macht ganz den Eindruck, dass sie sich wirklich gefangen haben, dass da dass es wieder aufwärts geht. Also auch heute der Sieg 3-0, überzeugend. Und es wird spannend zu sehen, auch was mit Salah dann schlussendlich passiert.
Ja.
Ob er bleibt oder nicht. Wenn nicht, dann kann man auch schon eigentlich von so einer neuen Ära sprechen bei Liverpool. Dann sind all die, die damals in dieser überragenden Mannschaft, die Meisterschaft gewonnen hat, Champions League gewonnen hat, sind alle weg da vorne.
Das ist nur noch, genau, vorne ist gar niemand mehr dann, ne? Genau, das wäre nur noch Van Dijk war dabei, Alisson Becker war schon dabei, Alexander Arnold war dabei, aber die sind alle hinten. Genau, die vorne wären unisono weg. Ja. Das Thema würde ich mit dir auch gerne noch bereden, Laden. Diese Transfer Saudi-Arabien. Du hast heute schon gesagt, ey, das mit Salah, also in unserer Sendung hast du vorhin gesagt, ey, das ist so viel Geld und zieht sich jetzt schon so lang. Und ich finde auch so dieses ich finde es irgendwie ätzend, was da alles passiert. Ich würde jetzt aber auch nicht den Zeigefinger bei einem einzelnen Spieler heben. Ich finde es schon schwer bei irgendwelchen 24-Jährigen, die dann da hingehen oder selbst ein Ende. Ja, Salah ist jetzt, glaube ich, genau 30 oder er ist 31. Das ist schon verdammt früh. Aber ist das so, dass wir jetzt alle sagen müssen, ey Leute, der Kohleunterschied ist halt so krass. Ich weiß nicht, wird das anhalten aus deiner Sicht oder ebbt das irgendwann ab? Oder was denkst du so aus deinem Spielergefühl? Werden da irgendwann doch ganz viele hingehen, allein wegen der Kohle?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr viele gibt, die den Schritt dahin machen werden wegen der Kohle. Ich weiß nicht, wie lange die Saudis das so durchziehen werden.
Scheinbar, sie wollen ja unbedingt diese WM 2030, ne? Und so lang könnten wir uns dann drauf einstellen. Das wäre noch verdammt lang. Dann würde das noch 7 Jahre gehen mit dem Geld reinschießen.
Ja, ich hoffe, dass man doch noch genug Top-Spieler dann hier in Europa sehen wird. es wäre schade. Es wäre schade, wenn wir hier dann irgendwann mal nur noch sozusagen zweite Klasse sehen würden.
Ja. Ist denn, ich weiß nicht, so, ich war da ganz überrascht, du hast mir vorhin gesagt, die haben schon eine krasse Fanbasis, so, da geht es schon rund. Das, für mich ist allein das Problem, ich kann die ganzen Vereine, das meine ich nicht böse, ich kann die alle nicht auseinanderhalten, ne? Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, bei welchem All-Ding ist denn nochmal Fabinho und bei welchem ist es nochmal Neymar und wo ist Ronaldo? So, ich müsste mich da erstmal zurechtfinden, aber ich weiß nicht, hast du mal irgendwie dort Freundschaftsspiele oder irgendwas gemacht oder woher weißt du das? Ich wusste das gar nicht, dass es da, du hast mir vorhin gesagt, da gibt es richtig krasse Fanbasis bei einigen Vereinen, wo es richtig abgeht.
Ja, ich habe auch nur halt Bilder gesehen. Ich war nie dort. Ich habe keine Freundschaftsspiele oder so gehabt. Ich habe jetzt nur halt durch diese ganzen Transfers immer wieder mal auf Social Media und so Bilder gesehen von den Stadien. Auch die Begrüßung von Neymar zum Beispiel, was da im Stadion los war. Es war ja komplettes Stadion eingekleidet.
Ja.
Also wirklich, es sah richtig geil aus.
Ja.
Aber ja, die haben viele Zuschauer da. Ich kann dir aber echt nicht sagen, Vereine kenne ich überhaupt nicht. Wie auch bei dir. Ich weiß nicht, bei welchem Ronaldo ist, bei welchem.
Itihad, Hilal.
Genau. Gibt, aber die Stadien von denjenigen Mannschaften, die sind, glaube ich, schon auch ziemlich groß und gut besucht.
Könntest du dir vorstellen, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock, bisher das zu gucken. Können Sie sich vorstellen, bei dir kommt irgendwann die Lust oder vielleicht sogar irgendwann, was weiß ich, wenn du bist TV-Experte für Champions League, für Premier League, vielleicht auch irgendwann für die Saudi Pro League heißt sie ja, glaube ich. Können Sie sich vorstellen oder ist das?
Jobmäßig weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt so glaube ich nicht, dass ich, nicht, ich glaube nicht, sondern ich. Mich reizt das jetzt nicht, dass ich den Fernseher anmache und mir ein Spiel anschaue, nur weil jetzt Ronaldo da spielt oder Nee, da gucke ich mir trotzdem lieber die Premier League an oder die Bundesliga, ja, auch wenn da jetzt kein Ronaldo auf dem Platz steht.
Da sind wir, glaube ich, echt noch so ein bisschen generationsmäßig, ja, anders, ne? Ich glaube, so die jetzt, sagen wir mal, 10-Jährigen oder so, die folgen eher Spielern. Wir sind schon noch so sehr, ja, auf Vereine, ja, geprägt.
Genau,
ne?
Genau.
Das ist bei uns schon noch irgendwie anders. Ich bin saugespannt, was das auslöst, ja, und habe ehrlich gesagt in manchen Dingen auch ein bisschen Schiss davor. Mhm. Mann, du hast du irgendwas mitbekommen von den deutschen Basketballern? Das weißt du, was da gerade abgeht bei der WM?
Nee, überhaupt nicht.
Also es ist, die spielen ja ein raketengeiles Turnier. Ich werde es kurz halten, weil es ja auch Quatsch ist, wenn ich davon viel erzähle. Das muss Buschi machen. Heute haben sie ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Slowenien gemacht. Sie haben, es gab echt einen krassen Disput zwischen, der ging los schon im ersten Viertel. Ich muss es noch alles richtig zusammenkriegen. Ich habe das Spiel zum Glück fast komplett heute gesehen. Dennis Schröder, Daniel Theiss, die zwei großen Buddies, haben sich richtig zerstritten. Also nur mal für ein paar Minuten logischerweise. Das würde mich aus Spielersicht bei dir noch interessieren, Laden, weil das kennst du ja, glaube ich, schon so ein Mannschaftsgefüge. Mhm. Also Dennis Schröder und Daniel Theiss kennen sich, seit sie Kinder sind. Ja. Der eine ist der Riesenstar, Daniel Theiss ist so die absolute Arbeitsmaschine mit dem, was der an Härte reingibt, an Rebounds holt und so. Und dann nach 5 Minuten in dem Spiel, wo alle sagen, boah, heute gegen die Slowenen, Luka Doncic, einer der 5 besten Basketballer der Welt, das wird schon tough heute. Dann kacken die sich da an. Es war irgendwie so, Dennis Schröder fängt an, irgendwas Daniel Theiss zu erklären. Der ist damit nicht so ganz happy. Und dann, man hört so auf dem Mikrofon, dass er irgendwie sagt, ey, Daniel, ich wollte doch immer dich nur pushen und mache ich das nicht, dass ich dir sage, wie wir noch besser werden und so. Und dann kommen die aus diesem Zwist nicht raus und dann sagt der Trainer Gordon Herbert irgendwann, ey, jetzt mal gut, setz dich hin, Dennis. Und packt ihn irgendwie so am Arm und dann ist Dennis Schröder sauer und sagt, ey, chill, Coach, und setzt sich nicht hin. Mhm. Und das, dann hat das so eine Riesendynamik. Im Fußball werden morgen 18 Titelseiten voll mit diesem Thema. Mhm. Den Druck hat Basketball zum Glück nicht. Wie ist denn das aus deiner Sicht? Kackt man sich manchmal einfach an in einem Spiel, besonders wenn man gute Freunde sind, darf sich das auf den Coach, ich will es nicht sagen, der Streit hat sich auf den Coach übertragen, aber Schröder konnte dann auch nicht direkt den Schalter umlegen und sagen, okay, fuck, jetzt will der Coach seine Auszeit machen, jetzt muss ich die Schnauze halten. Wie ist das aus seiner Sicht? Mhm. Gucken wir da vielleicht manchmal zu hibbelig drauf, so von Mediensicht und von Fansicht? Ist das für dich normal oder das, was ich jetzt so beschrieben habe, würdest du schon auch sagen, oh, okay, das sollte man schon schnell ausräumen, nicht, dass das nochmal hochkommt, ja, in dem nächsten Spiel?
Schau, ich glaube, es ist eigentlich so, dass ich sehe das jetzt nicht, dass das im nächsten Spiel dann weitergeht, überhaupt nicht. Solche Situationen gibt es immer wieder und die gab es auch in meiner Karriere sehr, sehr oft, auch in Umkleidekabinen in der Halbzeit.
Sehr, sehr oft sagst du
sogar. Sehr, sehr oft sogar. Okay. Situationen, wo es in der Halbzeit richtig zur Sache ging. Ja. Es gab auch Situationen.
Wem hast du mal eine gescheuert? Bitte verrat's mir.
Nee, ganz ehrlich, ich war mal ganz nah dran, aber.
Wirklich?
Okay. Nah dran, aber ich habe es dann nicht gemacht. Also solche Sachen habe ich zum Glück nie gemacht.
Weißt du noch, worum es ging? War das irgendwas Spielinhaltliches? Oder?
Ja, das war damals eine Situation mit Markus Berg beim HSV.
Okay. Ja, und, an den erinnere ich mich auch.
Genau, und ich glaube, das war sogar im Spiel gegen Bayern München, wo wir zu zweit vom Torwart standen, er so ein bisschen seitlich in den 16er kam mit dem Ball und ich stand völlig blank in der Mitte. Mhm. Wenn er ihn rüberlegt, schiebe ich den Ball rein und wir führen 1-0. Und er will
es selber machen.
Selber machen. Ja. Spitzer Winkel, Torwart hält.
Ja, ja.
Und ich habe dann nicht auf dem Platz groß reagiert, also schon ein bisschen, aber dann in der Umkleidekabine ging es dann ein bisschen zur Sache.
Okay.
Nee, und ich habe da vieles auch erlebt, also da ist man sich wirklich auch schon an die Gurgel in der Halbzeit. Ja. Oft ist es so, dass es dann die Mannschaft auch beflügelt. Es ist manchmal ein Weckruf auch.
Reibung, nachdem, Energie.
Ja, genau, so. Es kommt darauf an, wie das Spiel auch verläuft. Wenn du vielleicht gerade eine Phase hast, wo es nicht so gut läuft und dann passiert sowas, dann kann es durchaus sein, dass du dann wirklich, dass so ein Weckruf ist und das dann besser läuft. Deswegen nicht überbewerten, das ist jetzt schon wieder vergessen.
Ja, voll gut, finde ich. Vor allem das Geile war, die liegen dann auch, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie, ich glaube, die lagen mit 10 oder was zurück. Dann so erstes Viertel, Übergang, zweites Viertel. Ey, und dann haben die den Turbo gezündet. Die haben noch vor der Halbzeit das Ding umgedreht, sind so mit, ich glaube, 2 oder 4 vor in die Kabine und am Ende haben die mit über 20 zerlegt. Doncic hatte gar keine Luft mehr, hatte gar keinen Bock mehr. Die haben eine geile Defense gespielt offensiv haben sie echt filetiert, ey, da waren geile Pässe dabei, aber wir haben jetzt lang geredet im Laden. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an. Viertelfinale steht ja jetzt an und die Nachanalyse zum ganzen Ding gibt es natürlich von Buschi, wenn er wieder da ist, in der nächsten Woche. Ich muss noch ein ganz Thema nur ganz kurz anschneiden. Heute war ein Raketenhandballspiel. Ich muss es mir selber noch anschauen, weil ich heute auf dem Weg zur Premier League war. Magdeburg hat Flensburg, glaube ich, echt in einem Kampfspiel mit +2 geschlagen. Die Analyse, die mache ich aber einfach mit Kretsche. Jetzt ist Buschi ja nicht da, da darf ich Werbung für Kretsche und Schmieso machen. Da werden wir am Dienstag, gibt es das dann, ganz ausführlich drüber reden. Dann hört ihr alles zu dem Spiel. Und jetzt hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Dann gab es noch irgendein ganz großes Sportthema. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts versaut. Die Bayern haben gegen Gladbach gewonnen. Okay, aber wir haben jetzt echt lang genug über Fußball geredet. Gab es noch irgendwas? Es gab nichts mehr Ikonisches, oder? Nicht, dass ich von Buschi richtig auf den Arsch kriege.
Nee, außer du möchtest nochmal die 3 Hattricks erwähnen in der Premier League, die es seit weiß nicht wie vielen Jahren nicht gab.
Oder? 1995 das letzte Mal. Ferguson für Brighton schießt Newcastle ab. Haaland, okay, dass der einen Hattrick macht, das ist normaler Samstag. Und Heung-Min Son macht 5 Tore für die Spurs.
3 Tore.
Das war, 3, ja. Genau, 5 haben sie insgesamt gemacht, ja. Und Son hat davon 3 gemacht. Ja, war geil. Ey, im Laden, tausend Dank.
Nichts zu danken.
Das hat mega Spaß gemacht. Du siehst, ich hoffe, dir ging es jetzt auch so, dass 1 Stunde 13 Minuten echt schnell rumgehen, oder?
Ja, das war echt unterhaltsam.
Gott sei Dank. Wenn du das auch sagst, dann bin ich froh, weil ich glaube, dann ging es allen anderen auch so. Es gibt ja viele, die schreiben immer wieder, holt mal wieder Gäste rein. Heute habt ihr, glaube ich, einen extrem geilen Gast mal wieder gehört. Und danke für deine Einblicke. Das war echt, ich habe, glaube ich, selten mit einem Fußballer so offen geredet. Die sind ja doch oft sehr vorsichtig, aber wir kennen uns ja inzwischen auch schon so.
Genau. Danke dir.
Laden, tausend Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Montag geht's weiter, dann ist Buschi wieder da. Und habe ich noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Macht es gut. Guten Start in die Woche.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lausch am Griff, Lausch am Griff. Inhalt. Lausch am Griff. Sexiness. Lausch am Griff.